Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigtext für diesen Sonntag, ich möchte fast sagen, ist fast eine Verschwendung. Er ist bestimmt, möchte man meinen, der bekannteste, der beliebteste, einer der traditionsreichsten Texte der gesamten Bibel überhaupt. Es ist das Kapitel 13 aus dem ersten Korintherbrief. Und dieses Kapitel 13 ist auch bekannt als das hohe Lied der Liebe des Paulus. Man muss da ein bisschen aufpassen, denn manchmal gibt es da eine Sprachverwirrung, denn das hohe Lied der Liebe gibt es in der Bibel faktisch zweimal. Es gibt im Alten Testament ein Buch, das heißt das hohe Lied der Liebe. Das sind tatsächlich Liebesgedichte, alte, weisheitliche Liebesgedichte. Sage ich den Konfirmandinnen und Konfirmanden immer gerne. Wenn ihr mal Liebesbriefe schreiben wollt und es fällt euch nichts ein, guckt mal ins Alte Testament, in das hohe Lied der Liebe, da findet ihr viele Anregungen. Also da sind wirklich richtig schöne Liebesgedichte geschrieben. Es gibt dazu übrigens eine wunderbare Ausgabe mit Bildern dazu von Marc Chagall. Also das ist wirklich ein wunderschönes Buch. Wenn Sie das mal in die Finger kriegen, gucken Sie sich mal an. Das hohe Lied der Liebe des Paulus im Neuen Testament ist etwas ganz anderes. Da geht es nicht um Liebesgedichte zwischen zwei Verliebten, sondern Paulus stimmt ein Loblied an der Liebe an sich. Und dieser Text ist so beliebt, so berühmt. Es wird Ihnen aufgehen, wenn Sie es hören. Vor allen Dingen der letzte Vers. Dass er für viele Menschen, die auch sonst mit kirchlicher Sprache, mit biblischer Sprache wenig zu tun haben, dieser letzte Vers, der ist ins Allgemeinbewusstsein der Menschheit eingedrungen und nicht mehr rauszustreichen, was auch gut so ist. Ich lese Ihnen, das ist tatsächlich das gesamte Kapitel 13, ich lese es Ihnen vor. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahin gäbe, mich zu rühmen, und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Es ist ein sehr gefühlvoller, ein emotionsgeladener, ein völlig euphorischer Text, mit dem Paulus hier die Liebe preist. Und er ist bei den Menschen so beliebt, so wie er hier geschrieben ist, dass man ihn eigentlich, wenn man darüber predigt, muss ich sagen, fast nur kaputt predigen kann. Man kann ihn nicht schöner machen. Deswegen will ich auch gar nicht so sehr ihn predigen, denn was Paulus hier sagen will, das sagt er und das vermittelt sich auch. Ein paar Hinweise möchte ich nur geben. Und die verbinden sich vor allen Dingen damit, wie weitgehend Menschen auf diesen Text und das, was dort gesagt wird, hoffen. Denn es ist erstaunlich, wie gerade dieser letzte Vers Menschen bewegt. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Wenn Sie mal darauf achten, wo Sie diesen Vers überall finden, er steht häufig, Sie können fast drauf gucken, bald jeden Samstag, in der Zeitung über Todesanzeigen. Und wenn Sie da sonst mal drauf achten, inzwischen gibt es kaum noch Todesanzeigen, in denen biblische Sprüche stehen. Aber diesen, den finden Sie immer wieder. Sie finden ihn, wenn Sie mal aufmerksam über Friedhöfe gehen, häufig auf Grabsteine eingemeißelt. Brautpaare suchen sich diesen Spruch aus als Trauspruch. Und sie nehmen dann gerne dazu, was vorher von Paulus geschrieben wird, die Liebe höret nimmer auf. Konfirmandinnen und Konfirmanden wählen sich tatsächlich diesen Spruch oft als Konfirmationsspruch. Und ich habe es mir völlig abgewöhnt, zu kommentieren, was Konfirmandinnen und Konfirmanden da tun. Auch bei Jugendlichen muss man manchmal einfach stehen lassen, wenn sie so eine Wahl treffen und es ernst nehmen, dass sie was Ernstes damit meinen. Es ist eine unglaubliche Wirksamkeit, die von diesem Text des Paulus ausgeht und natürlich wirkt er auch auf mich. Und natürlich gibt es da auch Sätze, wo ich nur sagen kann, ja, aber nicht bei mir. Denn wenn Paulus da schreibt in Vers 7, die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles, dann muss ich da in aller Ehrlichkeit sagen, ja, aber nicht bei mir. So, in dieser umfassenden Perfektion kann ich nicht lieben. Ich ertrage schon lange nicht mehr alles. Ich möchte manchmal nur so aus der Haut fahren. Nachrichten zu gucken, wird manchmal zu einer Qual. Und manchmal wünsche ich mir geradezu, weiß nicht, ob Sie solche Fantasien auch mal haben, dass der liebe Gott einfach mal mit der großen Faust aus dem Himmel runterpackt auf die Erde und diesen ganzen Wahnsinn mit einem großen Knall beendet. Wir fragen uns ja gerade in letzter Zeit, mit diesen irren Wirren, in denen wir stecken. wo das eigentlich hinführen soll. Paulus sagt das so, und wenn wir Paulus kennen, wenn wir wissen, wie er seine Briefe schreibt, dann wissen wir auch, er weiß ganz genau, er selbst erträgt auch nicht alles. Er glaubt auch nicht alles. Er hofft vielleicht alles. Aber er duldet auch nicht alles. Und gerade dieser Brief, der erste Korintherbrief, wie auch der zweite Korintherbrief, sind die beiden Briefe, die dafür stehen, dass Paulus da oft an seine Grenzen gerät. Denn keine anderen Briefe von ihm sind so kämpferisch und so im Streit geschrieben worden, wie gerade diese beiden Korintherbriefe. Es war ja eine Gemeinde, es gibt sie ja bis heute in Griechenland, in Korinth, die er selbst gegründet hatte. Und mit keiner anderen Gemeinde hat er so gerungen wie mit den Korinthern. Und er hat sich da Vorwürfen manchmal gegenübergestellt gesehen. Da fragt man sich, was wollten die eigentlich von ihm? Ich habe das schon öfter mal erzählt, aber die Absurdität, die kann man immer wieder sich mal vor Augen führen. Die Hauptvorwürfe, die die Korinther Paulus gemacht haben, weil andere Apostel nach Paulus gekommen waren und ihnen das eingeredet hatten, waren erstens, du bist ja gar nicht verheiratet. Ein ordentlicher Apostel ist verheiratet. Was ist ein Mann ohne Frau? War der Vorwurf. Der zweite Vorwurf, du lässt dich ja nicht mal von uns bezahlen. Stellen Sie sich mal vor, das war ein Vorwurf. Anständige Apostel lassen sich von den Gemeinden, für die sie tätig sind, gefälligst auch bezahlen. Paulus hat immer großen Wert darauf gelegt, dass er seinen Lebensunterhalt selbst erwirtschaftet. Als Zeltmacher in seinem Beruf, den er gelernt hatte. Es gab eine einzige Gemeinde, von der er ab und zu sich ein bisschen unterstützen ließ. Das waren die Philipper. Von den Korinthern hätte er sich nie Geld geben lassen. Und die Streitereien darüber, die waren zwischen denen so tief, dass Paulus tatsächlich eine Zeit lang gar nicht hin wollte nach Korinth. Seine Mitarbeiter dorthin geschickt hat und die führten dann so Briefe hin und her. Es ist dann schließlich zur Versöhnung gekommen, aber unter großen Tränen. Es gibt im zweiten Korintherbrief einen Abschnitt, den nennt man tatsächlich deshalb in der Theologie den Tränenbrief, weil dort diese große Not, die Paulus da innerlich litt, deutlich wurde. Also eins ist ganz klar, dieses Loblied der Liebe schreibt Paulus nicht aus Überschwang, weil die Liebe mit diesen Korinthern so übergroß ist, nein, sondern weil er ganz genau weiß, in all dem, was wir auszuhalten haben, in all dem, was uns widerfährt in dieser Welt, in all dem, was wir bewältigen müssen, geraten wir Menschen an unsere Grenzen. Oft schneller, als uns lieb ist. Und dann ist es sehr gut zu wissen und darauf vertrauen zu können, dass wir einen Gott haben, der da mehr kann als wir, dessen Liebe da weiter reicht, der tatsächlich selbst erträgt, duldet und hofft, wo wir mit unserem Ertragen, mit unserer Duldung und mit unserem Hoffen an Grenzen geraten. Und deshalb steht dieser Text, dieses Loblied der Liebe des Paulus vor dem Beginn der Fastenzeit, weil in dieser Fastenzeit Jesu mit allem, was er erleidet, was er erduldet, was er bis zum Tod am Kreuz auf sich nimmt, uns genau das zeigt. Gottes Liebe zu uns Menschen geht weit über das hinaus, was wir für Menschen möglich halten. Und deswegen können wir darauf vertrauen, dass da, wo wir an unseren Grenzen ankommen, wir eine Quelle zur Verfügung haben, auf die wir immer zurückgreifen können und uns immer neue Kraft holen können. Und auch wenn Menschen es vielleicht nicht immer so vor Augen haben, so als klare Gedanken fassen können, aber ich glaube, es ist genau das, was sich da in diesem Text des Paulus vermittelt, warum er so beliebt ist und warum Menschen das eben sich gerne als Motto, egal wohin, schreiben. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und diese große Liebe Gottes zu uns Menschen, auf die vertrauen zu können, das ist das größte Geschenk, das er uns machen konnte. Und in dieser Liebe können wir dann die Kraft finden, miteinander die kleinen Schritte zu tun, die uns über die Grenzen unserer menschlichen Enge hinausbringen. Gottes Liebe uns gegeben, damit wir in ihr größere Schritte gehen können, als uns selbst möglich wäre. Das ist das Geschenk, das wir in der gesamten Passionszeit in Jesu Leben, in Jesu Wirken, in seinem Tun sehen können. In dieser Liebe wünsche ich Ihnen von Herzen einen gesegneten Sonntag. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.